Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir wollen uns mit einem sehr speziellen Thema beschäftigen. Es geht um das Thema der Messias im Passafest. Und dabei werden wir auch das ursprüngliche Christentum ganz neu entdecken. Ich werde zeigen, wie eine Passafeier aussieht heute und auch wie das war vor 2000 Jahren. Es ist immer eine Erinnerung an dieses gewaltige Ereignis des Auszugs des Volkes Israel aus Ägypten. Nach strenger biblischer Chronologie hat das stattgefunden im Jahr 1606 vor Christus, also vor über 3600 Jahren. Das ist so der eigentliche Beginn der Geschichte Israels als Gottesvolk. Das Passafest in diesem Jahr wird stattfinden am Freitagabend, den 19. April. Das Volk Israel war damals in Ägypten und wie man hier auf dem Bild sieht, im Nildelta, im fruchtbaren Nildelta in Goshen. Sie wurden von den Ägyptern versklavt, weil sie in diesem schnell wachsenden Volk eine militärische Gefahr sahen und so mussten sie Ramses und Pithom Stadt bauen. Aber schließlich kam die von Gott geplante Befreiung Israels aus der Sklaverei. Und da spielte eben das Passafest, das erste Passafest, eine ganz wesentliche Rolle. In 2. Mose 12 hat Gott Israel durch Mose beauftragt, am 10. Nissan, der Monat Nissan im Judentum fällt immer auf März, April bei uns hier. Am 10. Nissan sollte jede Familie ein Lamm zu sich ins Haus nehmen, in Verwahrung nehmen. Die Kinder durften mit dem Lamm in der Wohnung spielen. Es gab dadurch natürlich auch eine gefühlsmäßige Bindung an das Tier, aber dann kam der 14. Nissan, der Beginn des Passa, der Beginn des Passafestes. Dieses geliebte Lamm musste geschlachtet werden und man musste das Blut an die Türpfosten und an die Oberschwelle streichen. In 2. Mose 12, Vers 13 lesen wir, Gott sagt, und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid. Und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Und es wird keine Plage zum Verderben unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Alle Israeliten mussten dieses Blut anbringen. Die Israeliten waren nicht besser als die Ägypter. Aber Gott ging als Richter durch das Land Ägypten hindurch und alle Erstgeborenen in jeder Familie sollten sterben. Und wie konnten die Israeliten ihre Erstgeborenen schützen? Durch das Blut dieses Lammes. Und sie mussten an diesem Abend das Passalamm rösten und essen, das erste Passafest feiern. Und das war auch die Nacht der 10. Plage über Ägypten, der Tod der Erstgeborenen. Hier auf den Bildern sieht man die Ausgrabungen des österreichischen Archäologen Manfred Bitak in Ramsesstadt. Und da hat man genau in den Schichten, die zeitlich dem Auszug aus Ägypten entsprechen, ein Bild des Grauens gefunden. Die Toten, die Erstgeborenen, wurden einfach so schnell in die Gräber hineingeworfen, ganz durcheinander, ohne dass noch irgendwie schön mit Grabbeigaben auszustatten, ein Bild des Schreckens. 2. Mose 12, Vers 29. Und es geschah um Mitternacht, da schlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen, der im Kerker war, und alle Erstgeburt des Viehs. Vers 30, in der zweiten Hälfte und es entstand ein großes Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und er, der Pharao, rief Mose und Aaron in der Nacht und sprach: Macht euch auf, zieht weg aus der Mitte meines Volkes. Und in derselben Nacht, als man in aller Eile das Passa gefeiert hatte, zog man aus. Nun machen wir einen zeitlichen Sprung und schauen eine zweite Passafeier an, die ganz wichtig war. Ab dem Auszug musste Israel jedes Jahr das Passa feiern. Aber eine Passafeier als Erinnerung an den Auszug war ganz, ganz einzigartig. Und zwar das Passafest im Jahr 32 nach Christus. Hier sehen wir den sogenannten Zionsberg in Jerusalem. Das war der Ort, wo Jesus Christus mit seinen Jüngern das Passa feierte, kurz vor seinem Leiden, unmittelbar vor seinem Leiden. Der Beginn dieses Passafeiers wird so beschrieben in Lukas 22, Vers 14. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Und im Judentum beginnt der neue Tag am Abend, also der 15. Nissan, 32 nach Christus, das war dieser Tag, den der Jesus eben am Abend so mit diesen Worten eröffnet hatte: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen. Das war am 10. April, 32 nach Christus. Aber, ganz wichtig, dieses Fest musste vorbereitet werden. Und zwei Jünger hatten den Auftrag, dieses Fest vorzubereiten am Donnerstagnachmittag, gerade davor. Und zwar mussten sie, wie alle Israeliten, die ein solches Fest vorbereiteten für eine Gruppe oder für eine Familie, sie mussten in den Tempel gehen in Jerusalem. Hier sehen wir auf dem Bild den Frauenvorhof. Da durften sie über die Treppen hinaufsteigen, das Nikanor-Tor, in den inneren Vorhof. Und dort mussten sie ein Lamm schlachten lassen, beim Altar. So war das vorgeschrieben, es gab keinen alternativen Ort für diese Schlachtung, nur da im Tempel, beim Altar. Aber wir wissen von den Schriften von Josephus Flavius aus dem 1. Jahrhundert, dass zu einem solchen Passafest etwa 2,5 Millionen Menschen nach Jerusalem kamen. Und wenn man sich überlegt, da hatte jede Gruppe und jede Familie ein Lamm, ein einjähriges Lamm. Das bedeutete, es mussten an diesem Nachmittag etwa 250.000 Lämmer geschlachtet werden. Und wenn man bedenkt, ein einjähriges Lamm, wie das vorgeschrieben war in 2. Mose 12, hat etwa 4 Liter Blut. An diesem Tag floss etwa 1 Million Liter Blut. Das war aber alles bis ins Detail organisiert. Alle Priesterklassen, alle 24 Priesterklassen, Tausende von Priester waren da und Leviten, die helfen mussten. Und so ging dieses Schlachten in aller Eile, aber das hat bei diesen beiden Jüngern, die das tun mussten, Johannes und Petrus, etwas ganz Besonderes hinterlassen. Dieser Eindruck, ein Tag bevor dann Jesus Christus selber sein Blut gab am Kreuz von Golgatha. Diese Jünger hatten vom Herrn den Auftrag bekommen, einem Obersaal in der Stadt alles schön vorzubereiten. Ein Obersaal mit Polstern. Da muss man Folgendes wissen. Das war im Judentum so vorgeschrieben. Man durfte das Passa feiern irgendwo. Und die Bewohner von Jerusalem mussten solche Räume gratis zur Verfügung stellen. Also es war ganz normal, dass diese Jünger diesen Obersaal bekommen durften, ohne zu zahlen. Aber sie mussten alles vorbereiten. Und damals wurde das Passa sehr speziell gefeiert, nämlich an einem Triclinum. Ein Triclinum, das ist der lateinische Ausdruck für einen Tisch mit drei Seiten, wie man es hier auf dem Bild sieht. Und man saß nicht am Tisch, sondern lag auf Matten. Warum? Im Alten Testament war das ja ganz normal, man saß am Tisch beim Essen. Aber die Römer, die sind ja als fremde Militärmacht einmarschiert, 63 vor Christus. Und die haben das vorgemacht. Die freien Leute, die saßen nicht wie die armen Leute auf Stühlen am Tisch. Die freien Leute, die lagen zu Tisch, eben an solchen Tischen, die man nannte als einzelner Tisch Triclinum. Und so sagten die Rabbiner, das machen wir jetzt auch fürs Passa. Denn das Passafest erinnert uns daran, wir waren Sklaven, aber wir sind frei geworden. Darum liegen wir zu Tisch, weil wir freie Leute sind. Und an diesem Abend waren also der Herr selber, Jesus Christus, und seine 12 Jünger da auf Matten an diesem Tisch, nachdem alles vorbereitet war. Und wir können sogar gewisse Details wissen, wie da die Tischeinteilung war. Johannes war offensichtlich auf dem ersten Platz und Petrus auf dem letzten. Denn sie zwei hatten ja das Passa vorbereiten müssen. Und so mussten sie die Sitze, oder ich sage besser, die Liegematten einnehmen, wo man am schnellsten aufstehen kann, um wieder zu bedienen. Denn vom Innenteil des Triclinums, das hier frei ist, von dort aus hat man jeweils Nachschub geliefert auf den Tisch und bedient. Aber Johannes war auf dem ersten Platz, denn von ihm wissen wir aus Johannes 13, an diesem Abend lag er im Schoß Jesu. Wie ging das? Ganz einfach. Man lag auf den Matten, der Kopf war abgestützt auf der linken Hand, mit der rechten Hand aß man vom Tisch her. Nun, wenn Johannes so ein bisschen mit dem Kopf zurückging, kam er in die Brustgegend des Herrn Jesus. Und so war er im Schoß Jesu, sich lehnend an seine Brust, wie das Johannes 13 sagt. Und Judas war gerade der Nächste. Denn wir werden noch sehen, Judas bekam den Ehrenplatz an diesem Abend. Der Jesus trat auf als Gastgeber. Er hat alles organisiert und die Jünger beauftragt, Johannes und Petrus. Er war der Gastgeber und Judas hatte den Ehrenplatz gerade neben ihm. Und das heißt also, Judas, der sich ja vorgenommen hatte, den Herrn zu verraten und so zu überliefern. Judas hatte also ein sehr klopfendes Herz, muss man annehmen. Wenn nämlich der Herr seinerseits so zwischendurch etwas zurücklehnte, kam er mit seinem Kopf in die Herzgegend von Judas. Nun, Petrus auf dem letzten Platz. Und das war für ihn nicht gerade das, was er sich wünschte. Und wir sehen an diesem Abend, wird er dann auch zum Ausdruck bringen, Herr, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Er auf dem letzten Platz will klar machen, dass er eigentlich den ersten Platz verdient hätte. Und während dieses Abends, als der Herr ankündigte, einer seiner Jünger wird ihn verraten, kam die Frage auf, wer kann das sein? Und dann lesen wir, dass Petrus, so steht es in Johannes 13, Johannes eben beauftragte, er soll doch herausfinden, wer das ist. Also von seinem letzten Platz aus hat er eine gute Sichtverbindung zu Johannes und wollte wissen, bitte, finde heraus, wer ist es, der verraten wird. Am nächsten Tag, das war also nach jüdischer Zeitrechnung immer noch der 15. Nissan. Denn der Tag beginnt im Judentum mit dem Vorabend und geht dann wieder bis zum Vorabend des nächsten Tages. Und an diesem Freitag, 15. Nissan, wurde der Herr Jesus schließlich auf dem Golgatha-Felsen draußen vor dem Gennatur von Jerusalem geopfert, gekreuzigt. Und er erfüllte als Messias die Bedeutung des Lammes, des Passalammes, das sterben sollte, um durch sein Blut zu befreien, zu erlösen. Nicht von der Knechtschaft von Ägypten, sondern von der Knechtschaft der Sünde. Wir lesen in Hebräer 13, Vers 12. Darum hat auch Jesus, auf dass er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Und nun verstehen wir, dass diese beiden Jünger, Johannes und Petrus, die dieses Blut in diesen Mengen gesehen hatten am Nachmittag zuvor, im Nachhinein verstanden, was die Bedeutung ist in Verbindung mit dem Messias Jesus. Und das hat sie so tief geprägt, so dass wir im Neuen Testament sehen, keiner spricht so oft über das Lamm Gottes wie Johannes. Allein in der Offenbarung erwähnt er 28 Mal, 4x7 Mal, das Lamm. Und er spricht in Johannes 1 von Johannes dem Täufer, der auf Jesus Christus hinwies und sagte, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Und dann an einem weiteren Tag nochmals Johannes, der sagt, siehe das Lamm Gottes. Der Ausdruck Lamm Gottes findet man sonst nirgends mehr bei den anderen Bibelschreibern. Nur noch in der Apostelgeschichte von Lukas, da wo er aus Jesaja 53 zitiert, da erwähnt er auch das Lamm in Apostelgeschichte 8. Aber die anderen Schreiber nicht. Dafür Johannes so betont. Und Petrus ist es, der in 1. Petrus 1, Vers 18 schreibt, indem ihr dieses wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi als eines Lammes, ohne Fehl und ohne Flecken. Das zeugt von diesem tiefen Eindruck. Nun, hier sieht man den Tisch gedeckt für eine Passafeier. Alles ist bereit, so ungefähr wie auf meinem Tisch hier vor mir. Ich bin auch sehr festlich heute. Ich habe einen Talit angezogen, das ist ein jüdischer Gebetsmantel. Und ich werde zeigen, wie ein Familienvater diese Passafeier leitet an diesem Abend, wenn alles bereit ist. Aber bis alles bereit ist, da braucht es schon noch einige Vorbereitungen. Und da sind vor allem die Frauen gefordert, weil sie die Männer einfach nicht so gut können. Und zwar, der 13. Nissan, das war der Tag des totalen Hausputzes. 2. Mose 12 zeigt, vor dem Passa muss aller Sauerteig aus allen Häusern vollständig entfernt werden. Und nicht wahr, durch das Jahr hindurch stehen immer ein bisschen Brosamen, die irgendwo am Boden oder in der Bibliothek oder wo auch immer herumliegen. Alles muss weg. Es darf kein bisschen Brosamen noch übrig sein. Nun, wie macht man das? So. Man geht mit der Passakerze durchs ganze Haus und schaut, wo es irgendwo noch Resten hat. Man nimmt eine Feder und eine Kelle. Ja, und die Hausväter müssen da das machen, den allerletzten Schliff geben, nachdem die Frauen wirklich alles auf Hochglanz gebracht haben, eben weil die Männer nicht so gut können wie sie. Aber dann muss doch der Vater noch gehen. Und es ist üblich heute, dass die Hausmutter irgendwo noch ein bisschen Sauerteig versteckt, so ein Häufchen. Und der Mann muss das überall suchen, bis er es gefunden hat. Ich hab's schon. Da. Ich habe es schon gefunden. Und jetzt gilt es da, mit der Feder alles schön in die Kelle zu sammeln. Und wenn er es nicht findet, am Schluss muss sie es halt zeigen, wo sie das noch hingetan haben. Aber wenn dann das erledigt ist, dann ist wirklich alles sauber. In der Bibel ist der Sauerteig immer ein Bild des Bösen. Ein Bild der Sünde, des Hochmuts, sogar von Wut und Unmoral. In 1. Korinther 5, Vers 8 wird Sauerteig direkt mit unmoralischem Leben verglichen. Und zwar, Sauerteig, also ein bisschen alter Teig, wenn man ihn unter eine Masse von neuem Teig tut, in der Kürze steckt er alles an. Und so ist die Sünde. Wenn sie in Kontakt kommt mit denen, die noch nicht in der Sünde sind, sie werden angesteckt davon, bis alles durchsäuert ist. Das ist ein echtes Problem. Und in Galater 5, Vers 9 ist der Sauerteig auch ein Bild von falscher Lehre. Nun, in Zephania 1, Vers 12 benutzt Gott dieses Bild von der Passaleuchte und sagt, wenn er einmal als Richter kommen wird in diese Welt, wird er alles durchsuchen mit der Leuchte, wo überall die Gottlosen sind, um sie zu vernichten. Aller Sauerteig musste entfernt werden. Das ist ein Bild, kann man sagen, der Bekehrung. Ein Mensch, der seine persönliche Schuld Gott radikal bekennt und wirklich aufräumt, nicht noch irgendwelche Bereiche stehen lässt, der darf wissen, 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann muss man das Lamm nicht nur ein bisschen genießen im Mund, sondern jeder musste das Passahlamm essen. Und so muss man Jesus Christus wirklich annehmen als seinen persönlichen Retter. So wird das Passahlamm richtig verinnerlicht, es wird Teil von einem, man hat völligen Anteil daran. Aber eben, es braucht für eine Bekehrung ein radikales Aufräumen. Und so wird das jedes Jahr praktiziert im Judentum weltweit. Aller Sauerteig wird verbrannt, vernichtet. Und dann darf man die ganze Passa-Woche nur noch ungesäuerte Brote essen. Das sind eben Brote der Wahrheit und der Lauterkeit, wie es in 1. Korinther 5 steht. Warum? Ja, das bläht sich nicht auf. Da weiß man, wie viel da ist. Das ist wirklich Wahrheit, so viel und nicht mehr. Aber wenn wir Sauerteig drin haben oder sonst ein Treibmittel, dann täuscht das immer vor, als wäre mehr da. Nicht wahr? Es spricht von Aufgeblasenheit, Stolz, Hochmut, Unwahrhaftigkeit. Man täuscht etwas vor. Und die Säure, die spricht eben davon, dass einer richtig sauer werden kann auf andere. Ja, und so ist der Sauerteig eben ein Bild der Sünde. Aber jetzt ist man nur noch das. Man ernährt sich auf eine ganz andere Art als im alten Leben. Bedeutet das in der Übertragung. Man will sich nicht mehr mit dem belustigen und erfreuen, was eigentlich von Sünde spricht, sondern nur das, was von Wahrheit und Gerechtigkeit spricht. So, jetzt sind wir bereit. Oder bald. Wir müssen mal wissen, was braucht es für eine Passafeier heute? Es braucht 4 Kelche. 4 Weinkelche. Und so war das schon vor 2000 Jahren. Heute benutzt man noch einen 5. Aber das ist erst im Mittelalter hinzugekommen, einen Kelch für den Propheten Elia. Falls er kommen würde, gerade zur Zeit der Passafeier, hat man für ihn noch einen Kelch bereit, den niemand trinken darf. Ich habe jetzt einfach hier 4, damit es so ist wie vor 2000 Jahren. Und dann brauchen wir einen Sederteller. Hier in der Mitte steht Pessach, hebräisch Passa, das heißt schonendes Vorübergehen, weil Gott gesagt hat, sehe ich das Blut, so werde ich an euch schonend vorübergehen, Passach. Also, so heißt das Fest, Pessach. Und hier sind gleich die verschiedenen Bestandteile angegeben. Beginnen wir hier. Maror heißt Bitterkraut. Also, wir brauchen Bitterkraut. Hier habe ich ein paar bittere Kräuter. Das kann man dann hier auflegen. Und dann brauchen wir einen Lammschenkel. Hier, hat noch ein bisschen Fleisch dran, aber der ist nicht zum Essen heute. Der ist einfach da als Erinnerung, dass man früher beim Passa immer ein Lamm gegessen hat. Aber weil der Tempel im Jahr 70 nach Christus zerstört worden ist, kann man ja keine Passalämmer mehr schlachten im Tempel. Nur dort dürfen sie geschlachtet werden. Und darum, seit dem Jahr 70 hat man im Passa keine Lämmer mehr. Man isst vielleicht Huhn, man kann machen, was man will, aber nicht, bitte nicht Lamm. Nur als Erinnerung, früher hatte man ein Lamm. Dann haben wir hier noch ein Ei. Das ist auch neu. Das Ei ist einfach die Erinnerung, dass man in der Passawoche noch ein ganz besonderes Opfer darbrachte. Nämlich das Passa-Friedensopfer. Das hieß auch Pessach. Ja? Und darum sagen die Führer des jüdischen Volkes zu Pilatus, sie können nicht hineinkommen ins Prätorium, obwohl sie ja am Vorabend schon das Passa gegessen hätten, sagen sie, damit wir das Passa essen können. Aber damit ist gemeint das Passa-Friedensopfer, das auch Pessach genannt wurde. Das wird symbolisiert durch das Ei. Und dann haben wir noch Karpas, das ist Erdfrucht. Und zwar hier habe ich jetzt Petersilie, auf Schweizerdeutsch sagt man Peterli, und Radieschen. Das erinnert an diese schwere Arbeit in Ägypten, wo man ständig mit der Erde zu tun hatte. Ja? Die mussten ja Pithom und Ramsesstadt bauen, darum Erdfrucht. Und die bitteren Kräuter, die ich erwähnt habe, die drücken aus, wie bitter es war in der Sklaverei. Traurig und bitter. Aber dann haben wir hier noch mehr. Wir haben auch Chaseret. Und das ist nochmals bitteres Kraut. Hier, jetzt habe ich hier noch Meerrettich drin. Das brauchen wir dann für einen Dip mit Matze. Das wird noch von besonderer Bedeutung sein. Und was ich noch nicht erwähnt habe, da haben wir Choseret. Und das ist Haroset. Und zwar ist Haroset hier jetzt Apfelmus mit Nüssen drin. Da tut man auch Zimt rein und ganz ein bisschen süßer Wein. Das erinnert, man sieht es an der Farbe, das erinnert an die Lehmziegel in Ägypten, die man machen musste. Aber es ist süß. Das ist jetzt wirklich gut. Meerrettich, das kann zu Tränen führen. Aber das sollte dann auch erinnern an die Tränen, die vergossen worden sind in Ägypten. Aber hier sehen wir, dass Gott selbst aus traurigen Sachen etwas Gutes machen kann. Ja, so sind wir fast klar, startklar. Und hier habe ich noch ein bisschen eine Schale. Da sollte man Weinessig drin haben, auch für einen besonderen Dip. Das werden wir alles noch sehen. Und dann braucht es natürlich koscheren Wein, wie hier, süßen Kiddush-Wein und es soll ja alles ein bisschen geheimnisvoll sein. Und zwar insbesondere, damit die Kinder Fragen stellen. An diesem Abend ist es erwünscht, Kinder sollen Fragen stellen und der Hausvater muss beantworten. Darum habe ich hier auch noch meine Bibel. Für all die Fragen, es gibt vorgeschriebene Fragen, die jedes Jahr gestellt werden, dieselben, vom kleinsten Kind, aber man darf auch sonst fragen. Und der Hausvater sollte das dann beantworten mit der Bibel. Und damit die Kinder auch wirklich richtig neugierig werden, haben wir hier noch eine Matzatasche. Eine Matzentasche. Und zwar ist die dreifach. Sieht man das? Und jetzt mache ich das so. nehme eine Matze, mache sie da oben rein und dann eine zweite, aber ganz wichtige Matze, die kommt da in den Mittelteil für den Afikoman. Ich werde erklären, was der Afikoman ist. Und dann noch eine dritte hier hinein. So, richtig geheimnisvoll, sodass die Kinder auch was zu fragen haben. Und was man natürlich noch braucht, ist eine Haggadah. Da steht alles drin, wie man das festmachen muss und genau, was man sagen muss, was man fragen muss, was man beten soll in den verschiedenen Abschnitten. Und dann kann eigentlich fast nichts mehr schief gehen. Ja? Und so könnte man eigentlich beginnen. Jetzt haben wir alles auf dem Tisch, was es braucht. Erdfrucht, jawohl, Karpas, bittere Kräuter, Maror ist hier. Dann nochmals bittere Kräuter mit Matze, Chaseret, der Lammknochen, Zroa und das Ei, Beza. Jetzt haben wir alles, jetzt können wir beginnen. Das ist der erste Kelch, der Hausvater. Hebt den Kelch und betet. Baruch ata Adonai Eloheinu, Melech Olam, Bore Pri Hagefen. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, Erschaffer der Frucht des Weinstocks. Und dann wird der Kelch herumgereicht. Ich habe beim Früchtemus noch erwähnt, dass Gott auch aus traurigen Dingen etwas Gutes machen kann. Das erinnert uns natürlich neutestamentlich, hätte ja die Frage kommen können, Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Hier haben wir noch eine Übersicht über den ganzen Verlauf, so wie man das eben jeder Haggadah entnehmen kann. Zuerst haben wir eben Kadesh. Das ist das, was ich jetzt gemacht habe. Erster Becher Wein, der wird gesegnet mit Gebet. Und das ist genau das, was in Lukas 22, Vers 14 bis 18 der Herr Jesus tut am Beginn des Festes. Das wird dort neutestamentlich beschrieben. Dann kommt der Abschnitt, den man nennt Urchatz. Der Vater muss seine Hände waschen. Nur der Vater, nicht die Eingeladenen. Dann kommt Karpas. Das bedeutet, man taucht etwas bitter, etwas Erdfrucht, hier ein in den Weinessig. Und wir werden sehen, das ist eines der Zeichen, das der Herr gegeben hat, um zu zeigen, wer ihn verraten wird. Der Herr taucht ein im gleichen Moment wie Judas. Er sagt, wer eintaucht zur gleichen Zeit wie er, der ist es. Mach das. Warum Weinessig? Oft im Judentum wird da auch genommen Salzwasser. Das soll erinnern an den Durchzug durchs Rote Meer und auch an die vielen Tränen, die vergossen worden sind in Ägypten. Aber Weinessig finden wir schon in der alten rabbinischen Literatur. Und Rabbiner haben erklärt, das erinnert uns an die Kleider von Josef. Verworfen von seinen Brüdern haben sie seine Kleider im Blut von einer Ziege eingetaucht. Und das war das Zeichen. Der Herr Jesus hat den Dieb gemacht und Judas im gleichen Moment, er, der ihn verraten sollte. Dann kommt Jachatz. Oh, jetzt wird es aber spannend. Jetzt muss ich die Matzatasch nehmen und die mittlere herausnehmen. Die mittlere Matze muss ich jetzt zerbrechen, aber nicht in zwei gleich große, sondern ein kleineres und ein größeres. Und dann muss das Größere eingewickelt werden in Leinen. Jetzt wird es spannend. Da. Könnte ein Kind kommen? Hierher? Wo gibt es ein Kind? Bis 15 ist okay. Ich brauche jemanden. Ja, jetzt wird es wirklich noch geheimnisvoller. Oh, super. Wie alt bist du?
13.
Ja, also gerade an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Jetzt darfst du das verstecken. Der Afikoman wird von einem Kind versteckt. Und der kommt dann später wieder ans Licht. Jetzt darfst du wieder zurückgehen, aber du wirst dann wieder gebraucht. Und dann kommt der Abschnitt Magid. So, jetzt gibt es viel zu lesen. Jetzt muss die ganze Geschichte des Auszuges gelesen werden und Gebete dazu gesprochen werden. Das braucht jetzt einige Zeit, dieser Teil des Erzählens. Und da wird nun auch Psalm 113 bis 115 gelesen. Da wird übrigens der zweite Becher eingegossen. So, und da dürfen jetzt die Kinder Fragen stellen. Warum ist diese Nacht anders als alle anderen Nächte? Und so weiter. Warum essen wir in dieser Nacht nur Gesäuertes? Und sonst essen wir Ungesäuertes. Und weitere Fragen sind dann erwünscht, dass Kinder eben nebst den Paar, die vorgeschrieben sind, auch selber noch Fragen stellen. Und da wird auch das Ei gegessen. Oh, und das Zerschlagen des Eis erinnert uns an die Zerstörung des Tempels im Jahr 70. Ja, und darum gibt es diese Opfer nicht mehr. Aber dann eben schließlich die Lektüre von Psalm 113 bis 115. Ich lese jetzt nicht alles vor, weil es ja nur eine Demonstration ist. Lobt den Herrn, lobt ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn. Gepriesen sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Hoch über alle Nationen ist der Herr, über die Himmel seine Herrlichkeit. Das wurde auch gesehen, gerade im Auszug aus Ägypten. Und dann Psalm 114, als Israel aus Ägypten zog. Das Haus Jakob aus dem Volk fremder Sprache und so weiter. Wir sehen den Bezug zu dem Auszug aus Ägypten ganz direkt. Und dann kommt Rochza als nächster Abschnitt. Und Rochza bedeutet, hier müssen alle Hände waschen. Also der Hausvater hat es schon, aber jetzt müssen auch alle Hände waschen, noch bevor dann das Hauptmahl beginnt. Und da wird nochmals ein Segen gesprochen und der zweite Kelch wird jetzt getrunken. Nun, in Johannes 13, 3 bis 20 sehen wir, wie der Herr Jesus bereits das Abendessen so begonnen hat, mit den diversen Dip und dem ersten Kelch schon. Und dann steht er auf und bedient die Jünger. Und zwar zum Händewaschen hinzu wäscht er auch noch ihre Füße. Also eine ganz gründliche Reinigung. Priester mussten ja jeden Tag, bevor sie in die Gegenwart Gottes kamen, Hände und Füße waschen. Und im Judentum ist die Vorschrift, die Hände zu waschen, bei diesem sechsten Teil. Aber der Herr hat auch noch die Füße dazu gewaschen. Hände waschen bedeutet, ich bringe immer wieder in Ordnung vor Gott, was ich mit meinen Händen falsch getan habe. Aber es kommt auch darauf an, wo gehen unsere Füße hin? Wo waren wir an falschen Orten? Und durch welchen Staub dieser Welt sind wir gegangen? Und darum, der Herr wäscht auch die Füße. Und da sehen wir, als der Herr dann am Schluss zu Petrus kommt, der will gar nichts davon wissen. Nein, nein, das wäre meine Aufgabe. Ja, schließlich ist er auf dem letzten Platz, ja. Aber der Herr sagt, das ist ganz nötig, wenn ich dir die Füße nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Ein Gläubiger muss sich immer wieder reinigen, damit er wirklich Gemeinschaft hat mit seinem Herrn. Und das tut der Herr an denen, die ihm nachfolgen. Und dann sagt Petrus, ja, aber dann schon ganz waschen. Ein Ritualbad hatte er ja gerade in diesen Tagen schon genommen. Und der Herr sagt, nein, wer gebadet hat, hat nicht nötig, sondern nur die Füße. Und das Ritualbad, das spricht eigentlich von der Bekehrung, von dem Bad der Wiedergeburt, wie das genannt wird in Titus 3. Das ist nicht die Taufe, sondern eben die völlige Erneuerung eines Menschen, der zu Gott umkehrt und den Herrn Jesus, das Lamm Gottes, als seinen Retter annimmt. Ja, und so erklärt das der Herr hier in Johannes 13, 3 bis 20. Und dann kommt der siebte Teil. Es gibt übrigens diverse Abweichungen, aber das ist so ein sehr üblicher Ablauf. Und dann kommt also der Teil Mozi oder auch Matza genannt, Matze, das ist das ungesäuerte Brot. Und da wird ein Segen gesprochen über die Matze. Und dann kommt Maror. Da werden bittere Kräuter genommen und mit Charoset, diesem Süßen, gemischt und gegessen. Wir sehen, das sind alles Appetitanreger. Wir sind noch nicht beim Hauptmahl. Und dann kommt etwas ganz Wichtiges. Korech ist der nächste Abschnitt. Korech, da nimmt man ein bisschen Matze und die wird jetzt mit Maror gemischt. Und das haben wir hier. Aber das ist eben noch ein spezielles Gefäß. Da habe ich jetzt auch noch Meerrettich drin. Und jetzt mache ich da einen Dip mit Meerrettich. Das Mädchen, das vorhin da war, kann sie nochmals kommen? Das ist nämlich jetzt das, was der Ehrengast bekommt. Und der Herr sagt nämlich in Johannes 13, Vers 26, dass er eben dem, den er den Bissen gibt, der wird ihn verraten. Der geehrte Gast nimmt Bitterkraut mit. Jetzt kannst du in die Kamera schauen, wenn du das genießt. Das wird uns richtig freuen, dein Gesicht zu sehen. Du bist sehr, sehr mutig. Also, es ist schon ein bisschen eine bittere Angelegenheit. Ja, aber dann ging Judas hinaus in die Nacht, um seine Verrätertat auszuführen. Und damit verschwindet er aus dem Blickfeld. Aber diese Bitterkeit auf der Zunge, die hat ihm nochmals gezeigt, was habe ich für Absichten? Welche bittere Tat habe ich geplant? Und wenn es noch Meerrettich ist, dann spürt man es eigentlich ganz besonders. Ja? Und jetzt kommt Shulchan Orech. Das ist das eigentliche Festmahl. Eben früher natürlich mit dem gerösteten Lamm. Heute kann das irgendein gutes Essen sein. Das eigentliche Festmahl ist jetzt. Es ist klar, Judas war schon draußen. Der hat das eigentliche Festmahl gar nicht mitbekommen. Die Jünger haben gedacht, er muss noch irgendwie schnell etwas einkaufen, was es doch noch braucht dringend, was vergessen gegangen ist. Oder sie realisieren nicht, was das ist. Und dann kommt etwas Besonderes. Jetzt brauche ich den versteckten Afikoman. Jetzt bist du nicht mehr anstelle von Judas, sondern ein Kind, ein ganz normales Kind bei der Feier, bitte. Ich brauche den versteckten Afikoman. Den darf man jetzt suchen gehen und der muss jetzt ans Licht kommen. Der Afikoman wird, danke, aus den Leinen herausgenommen und dann gesegnet und gegessen. Und der Herr macht das nach dem Mahl, nimmt er das Brot und dann verteilt er jedem, der da ist, etwas davon. Und da führt er das Abendmahl ein. Das ist also genau das, was wir in Matthäus 26 haben, Lukas 22, 19. Der Jesus nimmt das Brot und sagt, dieses Brot ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und dann kommt Barech, da wird der dritte Kelch, der Kelch der Segnung, benutzt und gesegnet. Und so ist es auch in den Evangelien, Matthäus 26, 27 bis 29, der Jesus nimmt den dritten Kelch und macht daraus den Abendmahlskelch. Dies ist der Kelch. Dies ist das Blut des neuen Bundes, das vergossen wird für Sünden. Auch Lukas 22, 20 spricht darüber. Und das verteilt der Herr unter allen Jüngern. Und dann kommt der Schluss, das Hallel. Ja, wir haben noch nicht das ganze Hallel gelesen, denn im Judentum nennt man die Psalmen 113 bis 118 das Hallel, also die Lobpsalmen, die an Passa gelesen werden müssen. Jetzt bleiben uns noch Psalm 116 bis 118, wo auch drin steht, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Der Stein ist ein bekanntes Bild für den Messias im Judentum. Und der Ausdruck Bauleute bedeutete vor 2000 Jahren die Führer des Volkes, die Tora-Gelehrten, die durch ihre Predigten aufbauten, auferbauten. Das sind die Bauleute. Aber da haben sie gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und das war ein ganz klarer Hinweis auf die Verwerfung des Messias am nächsten Tag. Auch die führenden Priester, alle Feinde des Herrn, die haben das in ihren Familien so gefeiert und diese Stelle gelesen und wurden vor ihrer Tat nochmals durch dieses Wort daran erinnert. Und dann, man singt natürlich diese Psalmen und darum lesen wir in Matthäus 27, 30, dass der Herr Jesus noch einen Lobgesang gesungen hat mit den Jüngern und dann ging er hinüber auf den Ölberg in den Garten Gethsemane und später kam dort die Verhaftung. Im Judentum hat man noch den Teil 14, Nirza, das ist die Bitte um Wohlgefälligkeit, dass dieses Fest eben Gott möge wohlgefällig sein und da grüßt man sich immer mit nächstes Jahr in Jerusalem, wenn wir jetzt in New York sind, aber vielleicht nächstes Jahr kommt der Messias und alle Juden werden heimgehen nach Jerusalem. Und wenn dann wieder ein Jahr vergeht, dann sagt man es wieder, nächstes Jahr in Jerusalem. Bashana haba, Jerusalem. Und was ich noch sagen muss, in Verbindung mit dem Hallel, beim Teil 13, da trinkt man dann noch den vierten Kelch. So ist das Fest vollständig. Jetzt möchte ich zurückkommen auf gewisse Details, aber zunächst machen wir Pause. Noch genauer anschauen. Der Herr hat, wie gesagt, zwei Zeichen an diesem letzten Passa-Abend gegeben, die hindeuteten, wer ihn verraten würde. Das erste Zeichen in Matthäus 26, 20 beschrieben. Als es aber Abend geworden war, legte er sich mit den Zwölfen zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an jeder von ihnen zu ihm zu sagen: Ich bin es doch nicht, Herr. Er beantwortete und sprach: Der mit mir die Hand in die Schüssel eintaucht, dieser wird mich überliefern. Das war also dieses Zeichen, Weinessig. Bitterkraut und nun das Bitterkraut eintauchen als Dip in diesen Weinessig. Der das genau im gleichen Moment macht wie er, alle haben das gemacht, ja? Im gleichen Moment wie er, der ist's. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, wehe aber jenem Menschen, durch welchen der Sohn des Menschen überliefert wird. Er war nicht dazu bestimmt, aber er hat das in eigener Absicht getan. Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Judas aber, der ihn überlieferte, antwortete und sprach: Ich bin es doch nicht, Rabbi. Er spricht zu ihm: Doch. Aber das war Zwiegespräch. Ganz nahe beieinander lagen sie. Und darum, das haben andere nicht unbedingt dann so gehört. Das zweite Zeichen ist Johannes 13, Vers 18. Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich auserwählt habe. Aber auf dass die Schrift erfüllt würde. Gott hat im Voraus gewusst, dass einer dies tun wird, aus eigener Verantwortung. Und darum wurde das auch prophetisch im Voraus aufgeschrieben in den Psalmen. Der mit mir das Brot isst, hat seine Ferse gegen mich aufgehoben. Aufgehoben. Und das ist ein Zitat aus Psalm 41. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht. Glaubt, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Als Jesus dies gesagt hatte, Vers 21, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich. Das ist im Grundtext Amen, Amen, als doppelte Bestätigung. Ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Da blickten die Jünger einander an, zweifelnd, von wem er rede. Einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, so bezeichnet sich Johannes, der sich am meisten bewusst war der Liebe des Herrn, so beschreibt er sich selbst im Johannesevangelium. Einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tische in dem Schoß Jesu, eben an seiner Brust. Diesem nun winkt Simon Petrus, damit er forschen möchte, wer es wohl wäre, von welchem er rede. Und dieses Essen jetzt hier des Brotes, eben in Verbindung mit der weiteren Schale von Bitterkraut, aber eben da hatte ich auch noch Meerrettich drin. Und das Mädchen vorhin war schon sehr, sehr mutig. Also muss ich sagen, aber das vergisst man das Leben lang nicht mehr. Und diese Erfahrung hat Judas noch gemacht, also dieses kleine Sandwich als Dip in Bitterkrautsoße. Also es ist ganz klar beschrieben hier, jener ist es, dem ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe, geben werde. Und da ging es eben um Brot. Vers 25, jener aber, sich an die Brust Jesu lehnend, spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, jener ist es, dem ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe, oder eben als Dip in die Soße hineingetan habe, geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, gibt er ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr alsdann der Satan in ihn. Da wurde er besessen. Jesus spricht nun zu ihm, was du tust, tue schnell. Keiner aber von den zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm dies sagte. Denn etliche meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sage, kaufe, was wir für das Fest bedürfen, oder dass er den Armen etwas geben solle. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Und erst danach kam das Hauptmahl. Und damit ist klar, dass Judas am Abendmahl nicht mit dabei war. Das Johannesevangelium ist ganz stark chronologisch, also in zeitlicher Reihenfolge geschrieben, wie auch das Markusevangelium. Und Matthäus und Lukas, da können auch zeitliche Rückgriffe stattfinden. Und hier sehen wir die klare Chronologie, er war nicht dabei beim Abendmahl. Nun, wir haben gesehen, welche wichtige Rolle die Matzen hier gespielt haben und gerade die drei in der Matzatasche. Und bei diesen drei, die wichtigste in der Mitte. Das ist auch die, die dann herausgenommen wurde, gebrochen wurde, besonders feierlich, und die dann das Brot wurde für das Abendmahl. Das ist diese Matze, die versteckt wurde, in Leinen gewickelt. Hier habe ich das Leinen. Versteckt wurde und dann wieder hervorgeholt wurde, um eben als Abendmahlsbrot dann zu dienen an diesem letzten Passa. Ich komme auf diesen Punkt nochmals zurück. Ich möchte aber zuerst erklären, wie man im Judentum diese vier Kelche, die auch vor 2000 Jahren eben benutzt wurden und die der Herr auch so mit den Jüngern benutzt hatte. In 2. Mose 12, beim ersten Passa, liest man nicht von vier Kelchen. Das war eine spätere jüdische Einrichtung, aber im Neuen Testament sehen wir, dass der Herr Jesus genau diese Einrichtung auch benutzt hat. In 2. Mose 6, Vers 6 steht, es geht darum, Gott hat beschlossen, Israel aus Ägypten zu befreien. Darum sprich zu den Kindern Israel, sagt Gott zu Mose. Ich bin der Herr und ich werde, erstens, euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter. Es folgen weitere Verben und immer ein Verb wird in Verbindung gebracht mit einem der vier Kelche. Also der erste Kelch erinnert an dieses Wort, ich werde euch herausführen. Und dann heißt es weiter, und werde euch erretten aus ihrem Dienst. Das ist der zweite Kelch. Und der dritte Kelch, es geht weiter, und euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Das ist der dritte Kelch, der von Erlösung spricht durch großes Gericht. Und dann viertens, und ich will euch annehmen, mir zum Volk, und will euer Gott sein. Und darum, dass die Feier wurde abgeschlossen mit den Psalmen am Schluss des Hallel, 116 bis 118, und dann wurde dieser vierte Kelch gesungen, getrunken, und was man eben heute noch anhängt, ist dieser Teil, den man Annehmung nennt. Und das hängt damit zusammen, euch annehmen. Jetzt haben wir hier nochmals die vier Kelche. Man nannte sie im Judentum den ersten Kelch, der Kelch der Weihe. Denn da wurde ja eben der Kelch genommen, das Gebet gesprochen und der ganze Abend wurde so Gott geweiht. Der zweite Kelch war der Kelch der Plagen. Darauf komme ich noch zurück. Aber einfach mal in die Übersicht. Und dann kommt die Hauptmahlzeit. Und danach, der dritte Kelch wurde genannt Kelch der Segnung. Hebräisch Kos Bracha. Und das ist genau dieser Ausdruck, den der Apostel Paulus in Verbindung mit dem Abendmahlskelch benutzt in 1. Korinther 10. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das ist genau dieser Ausdruck, der benutzt wurde im Judentum für den dritten Kelch. Und dann, der vierte Kelch wurde genannt Kelch des Lobes. Der wurde eben getrunken, ganz am Schluss, als man noch die Feier abschloss mit einem Loblied, Psalm 116 bis 118. Jetzt nochmals, der erste Kelch, der wird beschrieben, aber nur in Lukas 22, Vers 15. Da beginnt die Feier und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich hinfort nicht mehr davon essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte, das ist eben der Kiddusch, der Dank, Kelch und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, dass ich nicht von der Frucht des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes komme. Und ich habe am Anfang das genau rezitiert, was man bei diesem ersten Kelch sagt. Baruch atah Adonai Eloheinu, Melech haolam, borei pri hagefen. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, Erschaffer der Frucht des Weinstocks. Und sieht man, und in Verbindung damit sagt der Herr, denn ich sage euch, dass ich nicht von der Frucht des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes komme. Da merkt man sofort den inneren Zusammenhang. Das Neue Testament, Nächten essen wir Gesäuertes und Ungesäuertes. Man kann auch Ungesäuertes essen, wenn man will. Aber in dieser Nacht nur Ungesäuertes. Und zwar, weil man damals beim Auszug aus Ägypten so pressieren musste. Da hat man nicht Zeit, da zu warten, bis der Teig durchsäuert war und so weiter. Alles musste schnell gehen, darum mit Ungesäuertem. In allen anderen Nächten essen wir verschiedene Kräuter. In dieser Nacht jedoch nur bittere Kräuter. Als Erinnerung an die bittere Zeit in Ägypten. In allen Nächten tauchen wir kein einziges Mal ein. Aber in dieser Nacht tauchen wir zweimal ein. Und ich habe schon etwas von der Bedeutung gesagt. In allen Nächten essen wir aufrecht sitzend oder angelehnt. Aber in dieser Nacht essen wir alle nur angelehnt. Nun, früher eben aufgestützt auf der linken Hand. Heute im Judentum sitzen die Leute schon an Tischen. Aber immer wieder zwischendurch müssen sie die Handlungen so machen, dass sie so links auf dem Stuhl sich anlehnen. Als Erinnerung an das Anlehnen. Wir wollen damit sagen, wir sind frei geworden durch das Passa in Ägypten. Und beim zweiten Kelch, dem Kelch der Plagen, macht man noch Folgendes. Jeder tut seinen Finger in den Kelch, man kann auch einen Löffel nehmen, aber das geht sehr gut. Und dann sagt man, Blut, das war die erste Plage, Frösche und sprenkelt das auf den Teller zum Beispiel, Läuse, Hundsfliegen, Pest, Geschwür, siebtens Hagel, Heuschrecken, Finsternis, Tod. So. Danach kommt die Hauptmahlzeit. Und wie gesagt, seit 70 nach Christus bis heute ohne Lamm. Weil im Jahr 70 der Tempel zerstört worden ist. Und hier auf dem Bild sieht man noch originale Steine der Zerstörung des Tempels aus dem Jahr 70. So hat man die da gefunden bei den Ausgrabungen in den vergangenen Jahrzehnten. Und weil man eben den Tempel braucht, um Passalämmer zu schlachten, kann man keine Passahlämmer mehr haben seit dem Jahr 70. Nur noch den Knochen als Erinnerung. Hier mit noch etwas Fleisch dran, aber davon isst man gar nichts. Also das geht gar nicht, da noch ein bisschen davon essen. Nun, der Herr Jesus wurde am nächsten Tag gekreuzigt vor den Stadtmauern von Jerusalem. Und damit wurde erfüllt, was in Daniel 9, 26 vorausgesagt worden ist von dem Messias. Der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Aber dann gleich im Anschluss steht, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Da war klar, wenn der Messias kommt und von der Masse abgelehnt, sogar getötet wird, dann wird Jerusalem und der Tempel untergehen. Und darum kam es zum Untergang der Stadt und des Tempels im Jahr 70. Und zwar so, dass der Tempel bis heute nicht mehr aufgebaut werden konnte, obwohl man jeden Tag im Judentum betet um die Wiederaufrichtung des Tempels, dass der dritte Tempel gebaut würde. Bis heute nicht möglich. Nun, wir haben uns beschäftigt mit dieser besonderen Matze in der Mitte, der Mazatash. Und die spricht von dem Messias, sagt der Herr Jesus. Denn er hat ja diese mittlere Matze genommen, um dann das Abendmahl einzusetzen. Das ist eben der Afikoman. Das ist der Name der mittleren Matze. Und nicht die erste, die obere kam, auch nicht die untere, sondern nur die mittlere. Gott ist dreieinig. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und der Sohn kam in diese Welt und wurde Mensch und starb für uns. Nicht der Vater kam. Nicht der Vater hat gelitten. Der Vater hat den Sohn gesandt. Nicht der Heilige Geist kam, aber der Messias sollte sich in der Kraft des Heiligen Geistes hingeben als Opfer. Aber die mittlere Matze spricht von ihm. Und natürlich im Judentum hatte man schon die Kenntnis, weil man im Alten Testament Hinweise darauf hat, auf die Dreieinheit. Aber im allgemeinen pharisäischen Judentum von heute, im orthodoxen Judentum, lehnt man die Lehre, dass Gott, der eine Gott, dreieinig ist, ab. Und in der rabbinischen Literatur steht in dem Buch Zohar, wie können drei eins sein? Um dieses Geheimnis zu verstehen, man kann es nur verstehen durch den Heiligen Geist. Man muss die Hilfe des Heiligen Geistes haben. Das wird im Judentum so bezeugt. Es gibt ein kleines Büchlein, wie können drei eins sein? Auf Englisch und auf Hebräisch, herausgegeben von Keren Achva Meshichit in Jerusalem. Findet man auf dem Internet Keren Achva, das heißt Bruderliebe. Und das ist fantastisch, denn es zeigt aus der rabbinischen Literatur, wie die Lehre der Dreieinheit bekannt war. Und das ist so ein Punkt, wo man rätseln muss. Warum hat man diese drei Taschen hier in der Mazatash? Und die mittlere, das ist die ganz besondere. Ja, wir können das mit dem Licht des Neuen Testaments jetzt verstehen. Im Licht des Messias, der gekommen ist. Matthäus 26, 26. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dieses ist mein Leib. Und das Interessante ist, dieses Brot wurde gebrochen, ein Hinweis auf seine Leiden am Kreuz, dass er unter der Hand Gottes gelitten hat, wie Jesaja 53, 10 sagt, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Aber dieses gebrochene Brot wurde ja in Leinen gewickelt und so wurde der Herr Jesus ins Grab gelegt. Und dann, am ersten Tag der Woche, kam er wieder. Das spricht also auch von seinem Tod und seiner Auferstehung. Aber das Ritual wird in allen jüdischen Familien gemacht. Und man muss sich fragen, warum? Warum macht man das? Dann kann man es erklären. Das ist der Messias, der sterben sollte, aber auch wieder auferstehen sollte. Und schauen wir uns die Matze mal genau an. Wenn ich sie so gegen das Licht halte, dann sieht man, dass es ganz viele Löcher gibt. Natürlich, das hat auch einen praktischen Grund, das kann jeder Bäcker verstehen. Aber das erinnert an Zacharja 12, Vers 10, wo es von dem Messias heißt, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Psalm 22, Vers 16 bis 17, ein Psalm, den auch alte Rabbiner auf den Messias gedeutet haben. Da steht, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Die Kreuzigung wurde von David 1000 Jahre im Voraus prophezeit. Aber noch etwas. Wenn man die Matze genau anschaut, so hat sie so quer durch wie Striemen. Man muss das nachher mal von der Nähe anschauen. Und das erinnert uns an Jesaja 53, ein Kapitel, das auch der Talmud auf den Messias bezieht. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und eben dieses weiße Leinen erinnert an die Grablegung des Herrn Jesus, aber dann das Herausholen auch an die Tatsache der Auferstehung. Der dritte Kelch, beschrieben in Matthäus 26, 26, während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dieses ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn dieses ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das Alte Testament hat vorausgesagt, dass der Messias den neuen Bund einführen wird. Und wie schon angetönt in 1. Korinther 10, Vers 16, sagt Paulus in Verbindung mit dem Abendmahl, als Anspielung auf diesen dritten Kelch, der Kelch der Segnung, so wie man diesen dritten Kelch im Judentum nennt, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brote. Und der vierte Kelch, wie gesagt, nennt man Kos Hallel, Kelch des Hallels, also dieser Lobpsalmen, bis 118. Und in Matthäus 26, 30 heißt es, und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus nach dem Ölberg. Im Griechischen steht eine Hymne. Und die Rabbiner haben das Hallel auch bezeichnet als Hymne. Also man sieht, wie das genau alles zusammenpasst. Und das Passa lehrt uns eben, dass Jesus Christus das wahre Passalam ist. Jesaja 53, Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, gleich dem Lamm, welches zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren. Und er tat seinen Mund nicht auf. In jeder Rabbinerbibel steht, dass dies der Messias ist. Eine Rabbinerbibel, man nennt das Mikraot Gedolot, da braucht es mehrere Bände, weil man eben nicht nur den hebräischen Text hat, sondern daneben auch die aramäischen Übersetzungen und dann die ganz wichtigen Kommentare aus dem Mittelalter von Rashi, Abravanel und so weiter. Und Die Größe der Buchstaben im Text zeigt, was am wichtigsten ist. Der Bibeltext, ganz große hebräische Buchstaben. Und dann zweitwichtigst, die aramäischen alten Übersetzungen. Und dort steht bei Jesaja 52, Vers 13, siehe, mein Knecht wird erhoben und erhöht und sehr hoch sein. Und in der Übersetzung steht, siehe, mein Knecht, der Messias. Dann ist es klar. Der Knecht aus Jesaja 53, das ist der Messias. Und hier wird er so eindrücklich beschrieben, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Der Jesus hat vor dem großen Hohen Rat nicht mehr sich selber verteidigt. Gleich dem Lamm, welches zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren. Und er tat seinen Mund nicht auf. Und das ist das Besondere, wenn man ein Lamm schlachtet. Das wehrt sich nicht. Wie andere Tiere, die ganz wild werden können. Schweine, ja? Die merken das irgendwie schon im Voraus und die quietschen und wehren sich, wie es nur geht. Das Lamm geht hin. Ein wunderbares Bild auf das wahre Passa-Lamm. In 1. Korinther 5 sagt der Apostel Paulus in Verbindung mit dem Abendmahl der Gemeinde, fegt den alten Sauerteig aus. Da haben wir die Mittel. Und damit meint er jetzt, Sünde muss auch im Leben eines Christen ganz radikal immer wieder entfernt werden. Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr eine neue Teigmasse sein mögt. Gleich wie ihr ungesäuert seid. Denn auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Da wird die Symbolik der Matze so richtig klar gemacht. Das spricht von Bosheit, Schlechtigkeit, das Brot, das aufgeht. Aber dieses Brot spricht eben von Lauterkeit und Wahrheit, weil es nicht mehr vortäuscht, als was da ist. Wie gesagt, der fünfte Kelch ist eine spätere Ergänzung aus dem Mittelalter. Da wird die Frage gestellt, wo ist Elia? Man ist am Ende der Feier angelangt und dann wird ein Kind hinausgeschickt. Das demonstrieren wir jetzt nicht auch noch. Ein Kind muss hinausgehen auf die Straße und schauen, ob Elia kommt. Elia nach Malachi 3 sollte als Prophet kommen und dann den Messias einführen, nach Jesaja 40. Als Stimme eines Rufenden in der Wüste sollte den Weg des Messias bereiten. Und im Judentum, da wo man nicht glaubt, dass Jesus Christus wirklich das wahre Passalam ist, der Messias, da wartet man noch heute auf den Messias. Und damit auf den Vorläufer, auf Elia. Also ein Kind geht raus auf die Straße und dann kommt es zurück. Elia ist nicht da. Und dann sagt man, Bashana haba Birushalayim, nächstes Jahr in Jerusalem. Vielleicht nächstes Jahr kommt Elia und dann auch der Messias und dann können wir alle aus der Zerstreuung, aus der Diaspora heimkehren in das Land der Väter. Aber der Herr Jesus sagt in Matthäus 11, 14, wenn ihr es annehmen wollt, Elia ist schon gekommen. Das war eben der Zuname für Johannes, den Täufer. Er ist schon gekommen und der Messias ist auch schon gekommen. Und darum, diesen fünften Kelch braucht es absolut nicht. Das ist der Ausdruck, dass man ablehnt, dass der wahre Messias schon gekommen ist und auch das wahre Passalam schon gestorben ist und alles gut gemacht hat durch den Tod am Kreuz. Hier noch einmal in der Übersicht diese 14 Teile, jetzt einfach so als Resümee. Man beginnt mit dem Kadesh, Gebet und erster Becher Wein. Genau, was man in Lukas 22, 14 bis 18 findet. Dann kommt Urchatz, der Vater wäscht die Hände. Karpas, Also, Bitterkraut wird eingetaucht in Weinessig. Das erste Zeichen im Blick auf den Verräter, Matthäus 26, 20 bis 25. Jachatz, die mittlere Matze aus der Matzatasch, wird gebrochen, der Afikoman wird versteckt. Magid, jetzt wird der Auszug aus Ägypten erzählt, der zweite Becher eingeschenkt, die Kinder fragen, das Ei wird gegessen und Psalm 113 bis 115 wird rezitiert. Kinder dürfen auch irgendwas fragen. Ich weiß von einem, der als kleines Kind immer die Frage gestellt hat: Vater, wo ist das Blut? Ja, man lernt ja in diesem Abschnitt Magid. Das erste Passahlamm wurde geschlachtet und das Blut war ja so wichtig, man hat es an die Türpfosten gestrichen. Und Gott hat gesagt: Sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Papa, wo ist das Blut? Ja, es gibt höchstens diesen Schenkel, der noch ein bisschen erinnert ans Blut, aber es fließt kein Blut an diesem Passafest. Kein Lamm wird geschlachtet und kein Lamm wird gegessen. Papa, wo ist das Blut? Der Vater war nicht in der Lage zu antworten. Warum hat man seit dem Jahr 70 kein Blut mehr, keine Opfer mehr? Ja, aber das muss doch eine besondere Bedeutung haben. Warum hat Gott fast 2000 Jahre die Passahlämmer weggenommen, dem Judentum? Man feiert, aber ohne Passahlamm. Das Wichtigste ist gar nicht da. Papa, wo ist das Blut? Das heißt nicht automatisch, dass Väter auch alle Fragen beantworten können. Und das hat ihn auch weiterhin ständig beschäftigt, diesen Mann. Ja, denn dieses Kind wurde später ein Mann. Und die Frage ging weiter. Und einmal ist er so an der Straße spazieren gegangen und er hört, der wird gesungen. Er geht zu diesem Haus, so ein Haus mit großer Türe, und macht da die Türe auf und dann hört er eine der Predigt. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und der Mann ist zur Erkenntnis gekommen. Da ist das Blut. Der Messias ist gekommen, er ist gestorben vor 2000 Jahren und darum hat Gott das Schlachten der Passahlämmer durch all diese Jahrhunderte hindurch gestoppt, damit man an Passa eben gerade denkt, an das wahre Lamm, das bereits alles gut getan hat und diese ganze Symbolik in sich erfüllt hat. In allen Details, wie wir gesehen haben. Jetzt versteht man auch, warum der Tempel zerstört worden ist und die Opfer aufgehört haben. Das soll erinnern an das Pessach-Opfer, Friedensopfer. Nun, sechster Teil, Rochza, alle müssen sich die Hände waschen. Und da wird auch nochmals ein Segen gesprochen, der zweite Becher getrunken. Und das weist uns hin auf Johannes 13, 3 bis 20, wo der Herr Jesus eben zum Händewaschen hinzu, das dort gar nicht erwähnt wird, denn das ist selbstverständlich, die Fußwaschung hinzugefügt hat. Denn logisch, Hände und Füße müssen gereinigt sein, wenn man Gemeinschaft haben will mit dem wahren Messias, dem wahren Passahlamm. Dann kommt Mozi oder Matza. Es wird nochmals ein Segen gesprochen über eine Matze. Matze heißt übrigens ungesäuertes Brot. Matze auf Jiddisch und Matza auf Hebräisch. Und dann kommt Maror, bittere Kräuter werden damit Charoset gegessen. Das ist das Eintauchen in Bitterkrautsoße und das weist uns eben hin auf Johannes 13, 26 Der Herr gibt den Ehrenbissen dem Judas. Und die Bitterkeit soll ihn daran erinnern, welche Bitterkeit er seinem Herrn bereitet hat durch seinen Verrat. Also, ich habe mich ein bisschen vertan. Also, nach Mozi kommt Maror, bittere Kräuter, die werden mit Charoset gegessen. Das ist noch das Süße. Verzeihung, das Süße. Und dann eben Korech, das ist die Sache dann mit Judas, wie man hier auf der Folie sieht. Matze mit Maror, also Bitterkraut und Charoset zusammen. Und das ist das, was dann Judas bekommen hat. Er hat Brot bekommen, nicht nur einfach Kräuter mit Charoset. Maror bedeutet bittere Kräuter. Matze mit bitteren Kräuter und Charoset. Der Bissen für Judas. Und dann kommt Shulchan Orech, das Festmahl. Und danach Zafun. Zafun heißt verborgen, versteckt. Der verborgene Afikoman wird aus dem Versteck geholt und gegessen. Und das ist die Einsetzung des Abendmahls. Zuerst das Brot. Matthäus 26, 26. Und dann kommt Barech, der Segen, heißt das. Der dritte Becher Wein wird gesegnet und das ist eben die Einsetzung des Abendmahlkelches. Matthäus 26, 27 bis 29. Und schließlich Hallel, der Schluss dieser Psalmenserie 116 bis 118, verbunden mit dem vierten Becher Wein und das ist im Zusammenhang mit Matthäus 27, 30 zu sehen. Jetzt die Bitte um Wohlgefälligkeit nächstes Jahr in Jerusalem. Alles ist vorbei. Das Passa ist dann ein Fest, das eine ganze Woche dauert und die ganze Woche darf man keine ungesäuerten Dinge essen. Nur Ungesäuertes. Brot des Elends. Ja, also es ist schon so. Es ist fade. Es ist, also mein älterer Bruder, das war für ihn immer schlimm. In der Passawoche kein gesäuertes Brot. Brot des Elends. So steht es in der Bibel. Brot des Elends. Und so ist das natürlich für Menschen in dieser Welt, die denken manchmal, ach, sind diese Christen arm. Was die alles verpassen im Leben. Die leben von diesem ungesäuerten Brot. Die haben keine Freude an der Sünde. Aber echt, ich liebe Batzen. Man kann den Geschmack wechseln, ja? Und so ist das. Auch einer, der in der Sünde gelebt hat und dann ein Leben wirklich mit dem Herrn Jesus gehen will, so, der merkt, wir verpassen überhaupt nichts. Wir haben überhaupt nichts verloren, wir haben alles gewonnen. Der bittere Nachgeschmack der Sünde, das ist traurig. Aber dieses Brot des Elends, wenn man mit dem Geschmack draufgekommen ist, ist wunderbar. Aber es gibt in der Passawoche noch ein weiteres Fest, das dazukommt. Und zwar in 3. Mose 23 wird gesagt, in dieser Woche, am Tag nach dem Sabbat, da ist das Erstlingsfest. Und da muss man die Gerste ernten. Ein bestimmtes Feld mit Gerste wird geerntet an diesem Tag und erst ab diesem Tag darf man dann im ganzen Land Israel überhaupt Gerste ernten. Und das spricht von der Auferstehung. Denn das Korn, das in die Erde gelegt worden war und dann aufwächst als Pflanze und Frucht bringt, das spricht genau von Tod und Auferstehung. Und an diesem Fest, das ist das Erstlingsfest, am Tag nach dem Sabbat, das ist genau ein Hinweis auf die Auferstehung von Jesus Christus, denn er wird genannt in 1. Korinther 15, der Erstling der Entschlafenen, der wieder auferstanden ist aus dem Tod. Und genau am Tag nach dem Sabbat ist der Herr Jesus nach den Evangelien auferstanden. Das war der dritte Tag im Jahr 32 nach dem Passafest, 15. Nissan, 16., 17. Der erste Tag der Woche, der Tag der Auferstehung. Und dann beginnt die Zählung, wann das Pfingstfest kommen wird, das nächste Fest. Und zwar steht auch da kein Datum. Steht einfach ab dem Tag nach dem Sabbat in der Passawoche muss man 7 Wochen zählen. Und dann der 50. Tag, das ist Pfingsten, Shavuot. Shavuot heißt Wochen, weil man eben 7 Wochen zählen muss. 50 Tage, denn es ist der 50. Tag nach der Gerstenernte. Im Griechischen hat man dieses Fest genannt Pentekoste, der 50. Tag. Pentekoste heißt 50, ja? Und daraus ist dann im Französischen entstanden Pentecôte, aber mit einem Dächlein auf dem O. Der Zirkumflex deutet im Französischen an, da war mal ein S drin, das ist weggefallen. Also aus Pentekost ist eben Pentecôte geworden. Heißt das Gleiche, 50, der 50. Tag. Im Englischen Pentecost, das ist einfach Griechisch, der 50. Tag. Und dieser Tag fiel genau zusammen, damals im Jahr 32, mit dem Geburtstag der Gemeinde. Der Heilige Geist wurde in Apostelgeschichte 2 ausgegossen und kam über die Jünger des Herrn. Und da entstand die Gemeinde des Messias. Wenn ich sage die christliche Gemeinde, was heißt das? Christlich heißt die messianische Gemeinde. Christus ist ja griechisch für hebräisch Messias. Christlich heißt messianisch. Die messianische Gemeinde ist da entstanden am 50. Tag. Und da musste man nach dem Gesetz eben Brote zum Tempel bringen. Und diese Brote sind gesäuert. Was ist denn das? Gesäuerte Brote? Ja, aber gebacken. Und da hat der Sauerteig seine Wirkung nicht mehr. Er stoppt. Ich weiß, der Sauerteig breitet sich aus, solange es noch nicht gebacken ist. Sobald es gebacken ist, wird er gestoppt, neutralisiert. Nun, dieses Brot spricht jetzt eben nicht mehr von dem Messias, nur das Ungesäuerte spricht von ihm. Und wir haben gelesen in 1. Korinther 10, Paulus sagt, dass dieses Brot eben spricht von dem Leib des Messias. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Und dann sagt er, denn wir alle, wir die vielen, sind ein Brot. Denn wir nehmen alle teil an dem einen Brot. Wir sind ein Brot. Das heißt nicht, dass die Matze des Abendmahls ein Bild ist der Gemeinde. Aber die Gemeinde ist eben auch als ein Brot dargestellt. Und zwar symbolisiert durch die Brote von Pfingsten. Und wir können nicht sagen wie der Messias, wer überführt mich der Sünde? Johannes 8. Niemand konnte. Niemand konnte irgendeine Sünde vorbringen. Aber wir mussten unsere Schuld Gott bekennen. Radikal. Und es gab vieles. Auch versteckte Sachen, ja. Aber dann darf man erfahren, dass Gott im Leben diese Wirkung der Sünde bricht und Befreiung gibt. Diese Brote haben Sauerteig, aber der Sauerteig ist gestoppt in seiner Wirkung. Und natürlich, diese Brote sind entstanden aus ganz vielen Körnern. Also, an Pfingsten, da wurde in Israel, da wurde zum ersten Mal Weizen geerntet. Und erst nach diesem offiziellen ersten ernten, durfte im ganzen Land Weizen geerntet werden. Also in Israel geht das ein bisschen früher, ja, als in der Schweiz. Schon anfangs Juni ist da dieses Fest. Aber eben alle diese Körner, die sprechen von den vielen Menschen, die durch Jesus Christus errettet sind und zur Gemeinde gehören. Der Jesus sagt in Johannes 12, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und die Frucht der Mühsal seiner Seele, wie Jesaja 53 sagt, das sind all die Erlösten, die ihn erkannt haben als Messias. Nun, Shavuot ist gleichzeitig das Fest der Feier der Torah, die Gott am Sinai gegeben hatte. Ich meine, in der Bibel steht, dass die Israeliten in der Nacht des Passas ausgezogen sind und dann im dritten Monat kommen sie zum Berg Horeb in der Sinai-Wüste und Gott gibt ihnen das Gesetz. Im dritten Monat. Ja, und jetzt zählen wir diese 7 Wochen und dann kommen wir in den dritten Monat. Und das fiel zusammen mit der Gesetzgebung am Sinai. Darum ist Pfingsten auch das Fest des Gesetzes. Aber damals, nach dem Auszug, hat Gott seine Gebote eingeschrieben in Steintafeln. Und was ist geschehen an Pfingsten? Apostelgeschichte 2, der Heilige Geist wurde gesandt und Gott hat seine Gebote in die Herzen hineingeschrieben. Die Gemeinde steht nicht mehr unter der Tora vom Sinai. Israel war gestellt unter die Tora, aber im Judentum wusste man, wenn der Messias kommt, wird er uns eine neue Tora bringen. So steht das im Midrash Kohelet. Die Tora, die wir in dieser Zeit lernen, können wir nicht vergleichen mit der Tora, die der Messias bringen wird. Also der Messias wird eine neue Tora bringen. Jawohl. Und Paulus sagt in Galater 6, wo er den Galatern, die sich unter das Gesetz vom Sinai stellen wollten, als Nichtjuden, sagt er, das geht überhaupt nicht. Denn die Gemeinde ist nicht ein Teil des Judentums. Ja, was ist sie denn? Etwas Heidnisches. Nein, die Gemeinde ist überhaupt nicht heidnisch und auch nicht jüdisch, sondern sie ist etwas ganz Neues. Und Epheser 3 sagt, sie ist sogar etwas, was Gott von Ewigkeit geplant hatte, als erstes. Aber es war verborgen in Gottes Herzen und er hat im Alten Testament nur durch diese Bilder und noch andere darauf hingewiesen. Jetzt ist es Wirklichkeit geworden. Und gerade in Galater 6 sagt Paulus, wir sollen das Gesetz des Christus erfüllen. Das Gesetz des Christus, wenn man das auf Hebräisch zurückübersetzt, gibt das Torato Shel Mashiach. Das ist aber genau der Ausdruck, den man in diesem Midrash Kohelet findet. Wenn der Messias kommt, wird er uns eine neue Tora bringen. Das Gesetz des Messias. Und das sind all die Gebote, die Jesus Christus der Gemeinde im Neuen Testament gegeben hat. Aber diese Gebote sind noch schwieriger als die vom Sinai. Im Gesetz, in den 10 Geboten, da steht nur, du sollst nicht stehlen. Ja gut. Heute Morgen schon gestohlen? Ja, aber im Neuen Testament steht, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr mit seinen Händen, damit er den Bedürftigen mitzuteilen wisse. Ah, nicht nur nicht stehlen, sondern da, wo es richtig ist und auch sinnvoll, geben, helfen. Das ist ja viel mehr als nur nicht stehlen. Die Tora sagte, du sollst nicht Ehe brechen. Es gibt Ehen, da kann man so zuschauen, die sind schon treu. Aber grad schön ist es nicht. Eher immer mit dem Hund vorne, wenn sie spazieren gehen und sie 10 Meter da hinten. Ja, es gibt Ehen, die sind nicht gebrochen, aber die sind nicht glücklich. Und Epheser 5, 25 sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen so wie Christus, der Messias, die Gemeinde geliebt hat und sich selber für sie hingegeben hat, Das ist ein ganz anderer Maßstab. Sich hingeben in dieser Art und Weise, oh, dann gäbe es keine Tyrannen mehr. Ja, in der Ehe. Wenn die Männer das ausführen würden, das ist das Gesetz des Christus. Und diese Gebote hat Gott in die Herzen hineingeschrieben. Am 50. Tag nach dem Erstlingsfest aus der Passawoche. Und so sehen wir, wie all diese Feste sich in einer ganz wunderbaren Art und Weise so erfüllt haben in dem Messias Jesus.